SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und wo immer Sie uns jetzt gerade zuhören im Land, schön sind Sie mit dabei. Einen guten Sonntagmorgen. Und persönlich kommt heute aus dem Radiostudio zu Basel. Ich freue mich sehr auf zwei Persönlichkeiten, die sich in dieser Stunde auch persönlich kennenlernen. Guten Morgen, Solgabetta.
Guten Morgen.
Und guten Morgen, Hansi Voigt. Solgabetta ist die bedeutendste Cellistin der Gegenwart, musiziert in der absoluten Spitzenklasse mit den besten Orchestern der Welt. Ihre Wurzeln liegen geografisch zu Argentinien, die Herkunft russisch-französisch. Als junges Mädchen ist sie allerdings schon für ein Musikstudium in die Schweiz gekommen, auf Basel, und in dieser Region ist sie geblieben. Sie ist 39, Mutter von einem 3-jährigen Bub. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und der Hansi Voigt, auch er hat die erste Lebensjahr im Ausland verbracht, in Böblingen bei Stuttgart. Und auch er hat eine musikalische Seite, hat in Newcastle ein Musiklabel betrieben. Bekannt ist er heute aber vor allem als Medienunternehmer, aktuell Chefredakteur von der Online-Stimme «Bajour», hier in Basel. Er ist 57, wohnt in Zürich und im Rintel bis an ganz. Er hat keine eigenen Kinder, aber sag jetzt mal, durch seine Partnerin ist er in einem Haushalt mit 3 jungen Erwachsenen daheim. Und ich schlage vor, dass wir uns der Verständlichkeit halber auf Deutsch als Sprache in der Sendung einigen. Das ist okay für Sie, Solgabetta. Hansi Voigt auch okay. Solgabetta, Sie sprechen Spanisch, Französisch, Deutsch. Jetzt habe ich gerade noch gelernt, Russisch ebenfalls. In welcher Sprache unterhalten Sie sich eigentlich mit Ihrem 3-jährigen Jungen?
Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage, und besonders wenn man in Basel ist.
Ja.
Ich will unbedingt, dass er auch Deutsch sprechen kann. Leider ist es nicht meine Muttersprache, aber er wird das lernen, auf jeden Fall. Er ist schon Schweizer geworden. Mhm. Das heißt, ich habe ihm gesagt, mein Lieber, du musst auch Deutsch lernen, weil er sagt mir, was ist das für eine Sprache, wenn wir hierher kommen, jemand von Reisen. Aber wir sprechen auch Spanisch und Französisch zu Hause.
Französisch und Spanisch zu Hause. Hansi Voigt, Sie haben das Schweizerdeutsch als 9-Jähriger lernen müssen. Die ersten Jahre verbrachen Sie eben bei Stuttgart und zogen dann mit Ihren Eltern in die Schweiz, in die Region eines ganz speziellen Dialekts. Sie haben das schon vorhin gesagt, Veneville-Flamatt im Senslerbezirk. Wie war das?
Es war eine Reise. Also irgendwie eben tatsächlich Böblingen, Sindelfingen, das ist das große Mercedes-Werk in Deutschland, und letztendlich ein Vorort von Stuttgart. Und dann kamen wir in diese ganz ländliche Hügellandschaft von Friburger Voralpen. Und man muss sagen, ich habe nicht Schweizerdeutsch gelernt, ich habe Senslerdeutsch gelernt.
Ja.
Bauen ist mit Stecken nachher tumbiert.
Nochmal ganz langsam, speziell für Solgabetta auch.
Nochmal. Der Ball ist die Treppe heruntergefallen, habe ich gelernt, heisst Bauen ist Stecken nachher tumbiert.
Tumbiert kommt vom Tombe.
Also Tombe, genau, wie man diese französische, genau, schweizerischen... Ja. Konstellationen. Und wo wir dann nach Fribourg, wo ich wirklich sehr heimatliche Gefühle heute noch habe, wenn ich dort vorbeifahre, zum Beispiel irgendwie dann speziell in den Kanton Aargau gezogen, und ich hatte das Problem, ich habe eigentlich perfekt Senzeldeutsch geredet, aber mich hat niemand mehr verstanden.
Und das könnten Sie bis heute, also wenn Sie jetzt mal in Fribourg vielleicht bei einem Podium eingeladen sind, dann fallen Sie zurück in der Seisler-Dialekt?
Nein, das würde ich nicht. Ich bin ja nicht mal richtig. In Zürich sagen Sie, ich bin Aargauer, in Basel sagen Sie, ich bin Zürcher, und ich kokettiere mit dem Seislerdeutsch.
Und das Schwäbisch Ihrer Kinderjahre, können Sie das noch?
Das habe ich lustigerweise nie angenommen. Mhm. Meine Eltern sind aber auch wirklich aus Norddeutschland gewesen.
Ach so, okay.
Und also Schwäbisch, das war No-Go.
Solgabetta, Sie sind selbst Fernsehmoderatorin. Seit 10 Jahren im bayerischen Fernsehen moderieren Sie auch die Klassik-Sendung «Klick-Klack». Wie schwer oder leicht fiel es Ihnen, den Zugang zur deutschen Sprache zu gewinnen?
Auf jeden Fall war es sehr, sehr schwer. Ich muss sagen, als ich angerufen wurde, das war das damals von jemandem, der ein Produzent war und auch der Chefredaktor von BR Klassik, also Bayerischer Rundfunk, um dieses Angebot mir zu geben. Ich habe gesagt, das ist wahnsinnig nett, aber ich kann es mir nicht vorstellen, du würdest jemanden haben, der fast Chinesisch hier redet. Also du wirst sofort rausgeschmissen von deiner Position. Aber er wollte unbedingt diese Sendung irgendwie aufs Leben rufen. Und das fand ich eigentlich sehr attraktiv, weil es gibt sehr selten so eine Plattform für klassische Musik. Am Anfang haben wir mit klassischer Musik angefangen. Mittlerweile sind 10 Jahre her, dass, seit wir angefangen haben mit dieser Sendung. Und wir machen ein bisschen von alles Kulturellen. Also es ist nicht mehr nur klassische Musik. Wir haben auch Theater und auch Tanz und Malerei und so weiter. Aber mit Deutsch war es besonders schwierig. Also ich muss sagen, auch vor dieser Kamera, schwarze Kamera zu sprechen und irgendwie doch emotionaler zu sein. Ich bin gewohnt, eigentlich vor dem Publikum zu sein, aber nicht vor einer schwarzen Kamera zu sein.
Und beim Deutschen hilft das musikalische Gehör, die Sprache sich anzueignen?
Also Deutsch zu lernen war für mich wahrscheinlich die schwierigste Sprache überhaupt. Ich glaube, dadurch, dass ich natürlich Spanisch und Französisch und auch Italienisch am Anfang gesprochen habe, also Deutsch, ich musste ganz meinen Gehirn umsetzen. Es war wie ein neuer Puzzle in meinem Kopf. Und am Anfang, auch weil ich in Basel studiert habe und hier fantastisch diese Ecke mit den drei Ländern ist, sie haben auch die Musikakademie unglaublich flexibel akzeptiert, dass ich die Prüfungen auch auf Französisch oder auf Englisch sogar schreibe. Und das war sehr praktisch für mich. So, ich musste nicht unbedingt Deutsch lernen. Aber mit der Zeit, und ich schon seit ich 12 bin, wollte ich immer in der Schweiz wohnen. Ich habe meinen Eltern gesagt, bleibt ihr, wenn ihr wollt, in Frankreich. Aber ich wohne in der Schweiz. Und das ist genau passiert. Und deswegen, irgendwie früher oder später, musste ich auch mit Deutsch irgendwie umgehen. Aber es ist auf jeden Fall für uns als Musiker die Kultur, die Geschichte natürlich, die wir haben, auch die Literatur auf Deutsch, wenn man gar nicht Deutsch lesen können besonders oder versteht, da ist man sehr weit entfernt. Auch natürlich das deutschsprachigen, die deutschsprachigen Länder ist für Musiker einfach eine phänomenale Plattform. Es gibt so viele Orchester und Konzertsälen auch hier in der Schweiz. Das ist ganz toll.
Ja, das ist wichtig natürlich. Hansi Vogt, über 4 Jahre Ihres Lebens waren Sie in Newcastle im Nordosten Englands und dort spricht man den Geordie Accent. Ich habe mich da gestern noch mal ein bisschen reingeguckt bei YouTube. Das versteht man ja kaum. Wie ist es Ihnen da gegangen? Haben Sie das gelernt, diesen Akzent?
Nein, ich habe verstanden. Ich habe das mit der Zeit verstanden, aber ich habe sehr schnell verstanden, dass das wahnsinnig herzliche Leute sind. Ja. Sehr knorrig, sehr eigen, aber sehr warm und sehr. Wie soll man sagen? Also das ist wirklich ein spezieller Menschenschlag.
Wie würden Sie den beschreiben?
Ja, also nicht gerade kosmopolit. Also ich kann Ihnen sagen, zum Beispiel ein Erlebnis war, also sie sind ja wirklich bekannt, die Leute aus Newcastle, irgendwie fußballverrückt, meiner Tradition, große Schiffbautradition, stolze Arbeiter, Klasse, sage ich jetzt mal, weil das in England noch Usus ist, das so zu benennen. Aber die Leute waren nicht gewohnt, zum Beispiel irgendwie mit Ausländern umzugehen. Ja? Und wenn du in ein Taxi gestiegen bist und du, aber noch lieber Ausländer als Leute aus London, muss man fairerweise sagen. Ja? Und irgendwie, ich weiß noch, ich bin einmal in ein Taxi gestiegen und dann hat der Taxichauffeur zu mir gefragt, irgendwie so, wo ich herkomme. Und dann habe ich gesagt, ja, aus Jasmund, das war ein Stadtteil. Und dann sagt er, nee, irgendwie mein Land. Dann habe ich gesagt, Switzerland. Und dann hat er gesagt, gut. Thank God it's not Norway. I hate them. Gut war ich kein Norweger, also ist er weitergefahren, aber irgendwie so das...
Sehr knorrige Art auch.
Unglaublich, ja.
Knorrig, aber herzlich.
Absolut, wenn man kein Norweger ist.
Das ist persönlich auf SRF 2 mit zwei Persönlichkeiten, die mit ihrer Biografie auch ein Stück Migrationsgeschichte erzählen. Zolga Betta und der Hansi Vogt heute live bei uns. Wir haben es versprochen gehabt und ein universeller Spruch ist die Musik. Und wir geben es jetzt exakt 60 Sekunden. 1 Minute Zolga Betta am Cello. Mit einem Stück von einem Schweizer Komponist, der vor 100 Jahren in die USA ausgewandert ist. Also nochmal eine Migrationsgeschichte. Der Ernest Bloch, «Prayer». Das ist die erste Minute vom Stück «Prayer» ab dem gleichnamigen Album von der Sorga Beta gewesen. Eine Komposition vom schweizerisch-amerikanischen Komponist Ernest Bloch im persönlichen auf SRF 1. Dieses Stück «Sorga Beta» haben Sie oft als Zugabe nach Konzerten gespielt. Wieso gerade das?
Sehr oft wird es natürlich nach den Konzerten mit Orchestern, wenn wir 30 Minuten spielen, wird es etwas fällen. Meistens wird es Bach gespielt, weil es natürlich sehr berühmt ist halt für ein Solo-Streichinstrument, ob es Geige ist oder Cello zum Beispiel, die Solo-Suiten. Und aus diesem Prinzipien, dass jeder soll eine Bach-Suite eigentlich spielen, wollte ich total herauskommen. So prinzipiell habe ich nie verstanden, warum, wenn man mit einem Orchester spielt, man hat 100 Musiker hinter sich, spielt man auch dann alleine. Warum denn? Sie sind da, wir können zusammenspielen. Aber meistens gibt es tatsächlich die Schwierigkeiten, dass die Menschen doch nicht 3 Minuten länger mit dem Solisten spielen wollen. Halbe Stunde ist okay, aber nicht 3 Minuten länger. So, dann musste ich immer wieder nach Stücke finden, die tatsächlich nach dem Konzert spielen könnte. In dem Fall mit Prayer tatsächlich habe ich das oft mit Kammerorchestern gemacht. Habe ich viele Kammerorchester gefunden, die doch mitspielen wollten. Aber was mir gefällt an dieser Musik, es ist, dass der Mensch hat die Möglichkeit, in sich zu kehren nach einem Konzert. Das Ruhigste vielleicht, dass er etwas nach Hause mitnimmt und reflektieren kann vielleicht gegenüber das, was er vorher gehört hat. Wenn man hat Möglichkeiten, so oder so ein Konzert zu beenden. Entweder bombastisch mit etwas ganz Virtuoses, das ist auch ganz schön, aber das mache ich meistens mit Reciters, mit Klavier. Aber ich finde es sehr schön mit Orchester, wenn es wieder zu sich gehört.
Können Sie beschreiben, was mit Ihnen passiert, in welchem Zustand Sie sind, wenn Sie auf der Bühne sitzen, die dichte Atmosphäre eines Live-Konzerts vor Publikum, was macht das mit Ihnen?
Also es gibt sehr unterschiedliche Konzerte. Also zum Beispiel, wenn man denkt, vielleicht in 1820 zum Beispiel, wo die Konzerte stattgefunden haben. Meistens zu Hause, also bei Musikern, bei Komponisten oder auch bei Fürsten zum Beispiel. Das waren kleinere Orte. Also die Instrumente waren nicht Instrumente, die man heutzutage kennt. Diese modernen Flügel waren eigentlich Fortepianos oder Cembalos und viel weniger Leute. Man hat vielleicht für 100, 200 Leute gespielt. Es heißt, eigentlich die Projizierung eines Klanges überhaupt war es eine ganz andere Vorstellung. Was schwierig heute macht, es ist die Plattform, die wir haben, die könnte von 200 Leute gehen bis ein Stadion prinzipiell. Ich spiele persönlich nicht im Stadion, aber es gibt Konzerte und auch manchmal klassische Konzerte, Opernsänger, die auch singen im Stadion. Und natürlich, es ist ganz anders, wenn man mit Mikrofone am Spielen ist oder eben Opener zum Beispiel für Fernsehen, habe ich einige auch gemacht. Aber meistens sind Säle so von 3000 Leuten. Also das sind wahrscheinlich die Momente, wo ich am liebsten habe. Ich finde, es ist ein Moment fast der Religion der Musik. Es ist sehr beeindruckend halt, wenn man dort selber sitzt und hat diesen 3000 Leuten, die da sitzen. Ich würde sagen, nicht für mich, vielleicht einige ja, einige nicht. Aber ich habe die Kraft und auch irgendwie eine positive Macht, dieser Moment etwas Besonderes mit diesem Publikum aufzubauen, praktisch die ins Boot zu nehmen in meine musikalische Reise. Und das ist eine Herausforderung, das zieht mich an.
Was macht das mit Ihnen, Hansi Vogt, wenn Sie jetzt so ein klassisches kurzes Stück gehört haben wie vorhin?
Also es war sehr, wirklich sehr, sehr schön. Cello, muss ich wirklich sagen, das ist jetzt ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen billig, aber es ist wirklich von allen Streichinstrumenten mein absolutes Lieblingsinstrument.
Ja.
Ich habe eher die tieferen Instrumente, Tonlagen auch noch gerne und so. Und ich weiß nicht, ob ich mich das getraue zu fragen, weil das ist mir in den Kopf geschossen, mir schießt immer so Sachen in den Kopf. Ich meine, ein Freund von mir, Martin Studer, dessen Vater war Bratschist im Tonhalle-Orchester. Und wirklich ein Berufsmusiker, renommierter Mann. Und der hat immer Witze erzählt und wir haben nie gewusst, ob sie wahr sind oder nicht. Und er hat immer behauptet, es gibt keine Männer, die Cello spielen, weil von dem Resonanzkörper bekommen sie mit der Zeit einen Cello-Hoden. Und jetzt habe ich mich getraut. Jetzt frage ich mich,
die Frage stimmt an Sorga Beta. Stimmt das?
Also es ist interessant. Ich forsche gerade über die erste Cellistin, die in 1827 geboren ist. Und die hat mit offenen Beinen gespielt. Also es war schon damals eine unglaubliche, überraschende Situation, ein bisschen auch kompliziert für das Publikum, das zuzusehen, zu akzeptieren. Sie ist bis Ende Russland gereist, weil sie hat das Gefühl gehabt, jetzt müssen alle klassische Musik tatsächlich hören und überhaupt sehen, dass eine Frau auch diese Reise machen kann. Also anscheinend schon früh gab es Cellistinnen, die tatsächlich sehr weit weg mit dem Instrument gegangen sind. Ich glaube, heutzutage gibt es diese Unterschiede nicht mehr. Also der Klang von einer Frau ist nicht anders, denke ich.
Ich glaube, es geht um ein medizinisches Problem.
Also,
aber das ist nichts bekannt davon.
Nicht, wenn ich wüsste, nein.
No, und noch kurz eine Präzisierung. Wenn Sie sagen, sie war die erste Frau, die mit offenem Bein gespielt hat. Also vorhin gab es ja auch die Gamben zum Beispiel. Wie wurden die Celli gespielt?
Ich meine, man ist oft wahrscheinlich auf der Seite gesessen, auch auf einem Pferd.
Also es war,
und genau,
war ein
so hat man Cello gespielt.
Es war ein Tabu
mit offenem Bein.
Okay. Ja, das ist spannend. Es ist jetzt gut möglich, dass uns Menschen zugehört haben, die vorhin auch besonders berührt waren, aber vielleicht keinen speziellen Zugang zur Klassik hatten. Vielleicht sind jetzt gerade auf den Geschmack gekommen. Was wäre Ihr Tipp für einen Neueinsteiger oder eine Neueinsteigerin, in diese riesige, große Welt der Klassik einzusteigen? Was wäre so ein Tipp, den Sie jemandem mitgeben würden?
Also Sie meinen, um irgendwas zu hören?
Um den Einstieg in die Klassik. Für jemanden, der vielleicht...
Ich finde, man muss keine Angst haben. Also es kommt alles darauf an, auch für uns als Interpret, wie wir auf eine Bühne kommen. Und daran bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ich bin noch nicht 40, aber bald. Und ich denke, ich bin wirklich Mitte in meinem Karrierenleben. Und gerade jetzt muss es etwas passieren. Ich habe so viel in der klassischen Szene erlebt. Manchmal sagt man, oh, das ist so staubig. Es ist nicht staubig, aber es ist natürlich ein bisschen konventionell. Und es ist das, was wir versuchen. Und es gibt immer mehr Künstler, die aus dieser Konvention herauskommen. Und darum sind wir eigentlich sehr wichtig. Aber genauso die Veranstalter und so weiter. Also ich denke, man kann sich alle Art von Musik hören. Ich sehe das auch mit meinem Kind. Er hört sehr gerne klassische Musik. Er fragt mich nach klassischer Musik, aber weiß nicht, dass es klassische Musik ist.
Schön. Sie bezeichnen sich selbst als Diskretschlagzeuger, Hansi Voigt. Was ist das?
Ja, also weil man meine Musikal, also ich erstarre hier vor Ehrfurcht, das muss ich ganz klar sagen, auf die Frage, was passiert mit mir, wenn ich vorher den Cello-Beitrag von Sol höre. Und es ist fast unverschämt, mich auf meine musikalischen Reden anzusprechen.
Wir machen es trotzdem.
Im Direktvergleich. Ja. Also ja, ich habe tatsächlich irgendwie in einer Zeit begeistert Schlagzeug gespielt, wo alle behaupten konnten, man kann eigentlich jedes Instrument spielen und das Publikum musste dann das rausfinden, wie gut das wirklich der Fall war. Also ich war wirklich so in Aarau aufgewachsen, Punkbands, all die ganzen Geschichten. Aber das Wichtige war irgendwie, wir haben uns einfach getraut, alles zu machen. Und diskret war ich als Schlagzeuger tatsächlich bei einer Band in der Schweiz sehr bekannt worden, die ich auch gemanagt habe, All Because the Lady Loves. Und dort diskret, weil die sind ja eigentlich nur als Frauenduo.
Das war ein Frauenduo, genau.
Ja. Und manchmal war ich als Schlagzeuger dabei, manchmal irgendwie ganz andere Leute. Manchmal waren auch Gitarristen noch irgendwie im Hintergrund. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass ich von Musikfestwochen, Wintertour im Vorprogramm von Iron Maiden bis zu Hauptbühne am Gurtenfestival, ich habe von der Bühne...
Im Vorprogramm von Iron Maiden haben Sie gespielt?
Da gab es total lustige Sachen. Ja, das war ja irgendwie so, da waren einfach drei Bands an dem Abend. Eine waren wir und als nächstes, also Hauptact war dann Iron Maiden. Mein Schlagzeug bestand aus vier Trommeln und hinten war eine ganze Wand an Kübeln, die da reingerollt wurden und die kamen dann nach uns dran. Und vorher war noch, weiß ich gar nicht mehr, wilde Mischereien.
Sie erzählten mir, dass Sie in dieser Zeit in Newcastle, als Sie mit diesem Frauenduo unterwegs waren und das auch gemanagt haben, dass Sie der einzige Mann waren in einer Lesbian-Community in Newcastle. Wie war das?
Ja, Mann, ja, also erstens mal, später kam noch irgendjemand aus der Schweiz dazu, der heißt Fabian Lehmann, der übrigens auch im Radio arbeitet, aber es war tatsächlich so über Niki, seine bis heute eigentlich meine beste weibliche Freundin. Sie ist lesbisch und deshalb war ich da halt einfach sehr stark integriert in diese ganze Frauen-Community. Und für mich war das großartig, früh mit so Fragen zu sensibilisiert worden zu sein, die ich heute auch gar nicht einlösen kann. Ich würde mich überhaupt nicht als Männer, Feministen und so weiter, da traue ich mir eigentlich gar kein Votum zu, aber eine große Sensibilität. Und für mich, ich war stolz, da aufgenommen zu sein. Es gab Plakate irgendwie, das waren Women-Only-Konzerte und da stand auf Plus Hansi und Fabi irgendwie in so ganz kleinen Bereichen, weil diese ganze Lesben-Community, insbesondere auch die ganze Gay-Community in Newcastle, die hatte natürlich auch schwer zu kämpfen gegen Übergriffe etc. Das war keine Selbstverständlichkeit und ich bin heute sehr, sehr froh, dass vieles selbstverständlicher geworden ist. Vielen Widerständen und vieles noch zu tun und so weiter, aber diese Offenheit ist spürbar. Und wenn ich zurückdenke, also mir hat das eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig viel gebracht, auch in meinem, sage ich mal, männlich, ich bin ja eigentlich ein alter weißer Mann im klassischen Sinne, aber ich merke an mir, dass ich von mir aus irgendwie noch viele Sachen machen kann oder muss. Aber ich nehme das sehr selbstverständlich und gelassen hin und nicht mit so dieser Sturheit, die wahrscheinlich Leute meiner Generation vielleicht in so Fragen auszeichnen.
Stichwort Mann und Frau. Sie haben einen Mann an Ihrer Seite und damit meine ich jetzt nicht einen Mann wie Hansi Vogt und mich, sondern Herr Gabetta ist Ihr Cello.
Ja, der reist oft mit.
Der ist meist oder ja eigentlich immer bei Ihnen.
Also viel mehr als meinem eigenen Mann. Wir haben so viel, also das ist genau, ein Instrument wird es bei jemandem, der mit 4 Jahren alt anfängt. Es ist fast ein Teil von mir. Es ist nicht mehr jetzt das Instrument und so, sondern es gehört fast wie alles zusammen. Oder ich bin mit dieses Cello gewachsen, obwohl ich mit Geige und auch Klavier angefangen habe. Aber irgendwann plötzlich dieses tägliche Leben wird es immer mit dem Cello gemacht. Also wenn ich irgendwann das Cello nicht habe, es ist zwar viel leichter alles, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, am liebsten nackt zu sein.
Es fehlt Ihnen etwas. Was ist das für eine Beziehung, die man hat zu einem Instrument, das alles für Sie erklingen lassen kann, das Sie verbindet mit 3000 Leuten in einem Musiksaal zum Beispiel?
Ich wohne mittlerweile mit meinem Mann, der ein Restaurator von alten Instrumenten ist, und ich habe damit einfach verstanden, immer mehr, Tag nach Tag, die Wichtigkeit und die Verantwortung, die wir tragen, solchen Instrumenten in den Händen zu haben. Heutzutage bewege ich mich eigentlich mit 2 von den größten Instrumenten, die man haben kann. Ich spiele ein Stradivario, ein Matteo Goffriller-Instrument. Das sind praktisch sozusagen die Gold-Instrumente, die man heutzutage bekommen könnte auf der Welt. Also, und ich finde, man hat eine sehr große Verantwortung und das fängt damit an, nicht nur zu reisen, sondern das ist ein Teil davon. Aber zum Beispiel, wenn es warm draußen ist und Cellokasten schwarz ist, sie trinken einen Kaffee schnell draußen, aber das Cello ist innen in diesem Kasten. Und das schmelzt schon zum Beispiel die Lackierung von Instrumenten. Das ist schon ein enormes Problem. Aber damit, es ist auch das Schwitzen von einem Spieler zum Beispiel, wenn man in einem Konzert ist. Also man hat eigentlich täglich in seinen Händen praktisch so eine Malerei von einem der größten Maler, kann man so sehen.
Und das Instrument lebt offensichtlich dann eben. Also man muss in Sorge tragen mit Temperatur und Licht und
Früher bin ich zum Geigenbau sozusagen einmal vielleicht jedes Semester gegangen und ich dachte, das ist normal. Nur, es ging einfach immer so, dass wenn es Jahreszeitenwechsel gab, plötzlich das Instrument klingte immer schlechter und schlechter und schlechter, bis es plötzlich wieder gut geklungen hat. Dann habe ich irgendwann analysiert, was ist damit los. Natürlich, es ist eine Veränderung dieses Jahreszeiten, dass das Holz lebt und bewegt sich damit, oder? Und wenn es zu trocken ist, dann plötzlich gibt es einfach sehr viel Spannung im Instrument und das Instrument lässt es eigentlich sagen und klingen. Und deswegen jetzt ist ein Glück, einfach mit jemandem zu leben, denn wir täglich praktisch, bevor wir auf eine Tournee gehen, wir sitzen zusammen, wir verändern Kleinigkeiten in das Instrument, damit ich auch am wohlsten bin. Es ist am Schluss meine Sprache mit diesem Instrument. Das heißt, wenn das Instrument nicht klingt, habe ich das Gefühl, lieber singe ich, als das Instrument zu spielen. Ja, weil man fühlt sich eigentlich ein bisschen irgendwie gestört.
Bevor wir zu Ihren Wurzeln kommen, noch 2 Fragen, die ich mir notiert habe, die ich gerne vertiefen möchte, bevor wir wirklich zu Ihrem Background noch ein bisschen mehr dazukommen. Wir haben das ganz kurz erwähnt, Hansi Vogt, in Ihrem Fall. Sie verbringen mittlerweile einen großen Teil Ihres Lebens, mindestens in den letzten Wochen und Monaten, im Sarganser Rheintal in Atzmoos. Wie verschlägt es den urbanen Hansi Vogt raus aufs Land zu seinen 9 Hühnern mit den beiden Katzen und dem Fischereiverband.
Ja, ich glaube, es ist ein Altersproblem. Irgendwann landet man auf dem Land. Nein, es ist aber so, meine Partnerin hat wirklich ihre Wurzeln dort. Und dadurch haben wir auch so, ich habe dort ein Haus gekauft und das ist eigentlich ein Ferienhaus. Jetzt während des Lockdowns sind wir dorthin geflüchtet, sehr privilegiert. Das ist ein Haus aus dem 17. Jahrhundert und ist alles wunderbar. Wir haben dort Hühner etc. Wir haben aber auch sehr viel Anschluss und zwar, Hühner kann man ja nur haben, wenn man auch dort ist und vor Ort ist. Aber wir haben irgendwie, ich glaube, die Rheintaler sind ungefähr so knorrig wie die Leute aus Newcastle, habe ich gesagt. Aber ja. Es gibt dort Leute, also ja, das sind auch wirklich inzwischen Freunde von uns geworden. Zum Beispiel Hanni und Mario, 70, also 65 und 70. Sie arbeitet im Coop, er ist pensionierter Lastwagenfahrer. Gar nicht meine politische Wellenlänge, aber wir mögen uns. Ich würde sagen, Mario ist wirklich ein Freund von mir geworden und indem wir uns respektieren. Das ist ein riesiges Faszinosum auch für mich irgendwie. Und ich habe großen Respekt vor dem, was die Leute dort machen und so helfen wir uns aus und deshalb ist das eigentlich auch möglich. Also wir entdecken dort oder ich entdecke dort auch etwas, das ich vorher gar nicht so kannte. Und ich bin ja eh die ganze Zeit am Telefon oder in Konferenzen jetzt gewesen, die letzten 3 Monate. Ich hätte das auch von, keine Ahnung, Buenos Aires aus machen können. Oder?
Das heißt, Ihre Sicht aufs Leben hat sich dadurch etwas verändert, gerade mit diesem Gang aufs Land?
Also es ist vielleicht, ja, also ich finde, das tut jedem gut, sich in verschiedenen Welten zu bewegen und sich auch auseinanderzusetzen. Es ist nicht immer so einfach, wie man es haben möchte. Und ich glaube, das bringt einen sehr, sehr viel weiter. Ja.
Und die beiden Katzen, die nehmen Sie tatsächlich immer mit? Weil das ist eine Frage, die wir auf Facebook gestellt haben. Ich habe gesagt, eine dieser beiden Persönlichkeiten reist mit 2 Katzen vom Stadt aufs Land, pendelt hin und her. Es ist nicht Solga Beta, sondern Hansi Voigt.
Nein, es ist tatsächlich, wir haben 2 Katzen. Die eine heißt Pixie, die eine, da wussten wir schon keinen Namen mehr, die heißt Büseli 2.
Büseli Nummer 2, okay.
Wir haben gedacht, sie merkt es ja nicht, oder? Ihr kann es ja egal sein. Und wir haben die tatsächlich von Anfang an daran gewöhnt, dass wir irgendwie, so ist das im Normalfall, am Freitag irgendwie versuche ich, keine Termine mehr zu legen am Nachmittag und dann fahren wir von Zürich nach Matzmosa ganz, das ist ungefähr 1 Stunde, und dann fahren die Katzen mit und die finden das eigentlich relativ selbst verständlich. Und in Zürich haben wir eine Stadtwohnung mit viel Balkon rundherum, ganz urban. Und in Atmos jagen sie Mäuse. Die können das irgendwie. Und am Montagmorgen oder am Sonntagabend geht es wieder zurück.
Das ist persönlich auf SRF 1 mit dem Hansi Voigt, Medienunternehmer und Chefredakteur von Bajur und der Solga Beta, Cellistin. Solga Beta, nehmen Sie uns mit auf eine mentale, geografische Reise nach Argentinien zu Ihren Wurzeln. Beschreiben Sie uns mal, wo lebten Sie, wo sind Sie aufgewachsen die ersten 10, 12 Jahre?
Ich bin in Argentinien geboren, ich bin in Córdoba geboren. Mhm. Das liegt gerade am Zentrum von Argentinien, wenn Sie so visualisieren wollen. Mhm. Ich bin aber tatsächlich sehr jung, mit etwa wahrscheinlich 7, 8 Jahre alt, schon mit meinem Vater 800 Kilometer weit entfernt gereist von Córdoba nach Buenos Aires, weil wir halt die Lehrer dort gefunden haben, die mit dem Cello Unterricht geben konnten. Und kurz danach bin ich schon nach Europa umgezogen. Also ich habe zwar bin ich dort geboren und habe ich die Schule angefangen, aber mittlerweile sind schon viel mehrere Jahre, denn ich hier wohne, auf jeden Fall in der Schweiz, aber auch in Europa grundsätzlich als in Argentinien. Es ist trotzdem ein Land, wenn ich zurückkehre, den ich sicher Teil davon in mir habe. Ich merke, es ist wie ein anderes Leben.
Was heißt das? Müssen Sie kurz vertiefen. Was ist argentinisch an Solga Beta?
Also ich glaube, ich habe etwas Lateinisches auf jeden Fall, sehr spontan und sehr offen, das sicher in mir ist. Aber was nicht mehr argentinisch ist, ist sicher meine Mentalität. Ich glaube, ich bin viel mehr Schweizerin geworden als etwas.
Nein, jetzt beschreiben Sie uns bitte die schweizerische Mentalität. Was heißt das?
Mindestens, ich habe es sehr genossen, als ich hierher gekommen bin. Ich habe wirklich gelitten mit diesem Zeiten, Unverständlichkeiten, wann ist wann was. Also irgendwie kommen die Leute, wenn sie wollen. Du machst ein Fest um 8, sie kommen um 12 und es kann sympathisch sein, aber ich konnte damit nicht mehr leben. Also ich war zwar jung, aber mittlerweile habe ich so geschätzt, dass man hier so gut arbeiten kann und deswegen auch kann man so gut arbeiten. Alles funktioniert, die Züge, die Reisen, besonders wenn man viel unterwegs ist, das schätzt man sehr viel und kann man sich auf die Leute vertrauen, oder? Aber trotzdem, ich finde, es ist interessant, wie Sie gesagt haben, dass man nicht vergisst auch, dass das Reisen und auch verschiedenen Kulturen manchmal sich näher zu bringen und auch zu akzeptieren, dass die Menschen anders sind und versuchen auch die Qualität davon zu gewinnen für sich. Das ist immer nur produktiv, weil sonst bleibt man einfach in seinen vier Ecken irgendwie zu Hause und denkt man denkt am besten so, aber jeder Mensch hat etwas Positives zu bieten.
Sie haben Ihre Schwester erwähnt, die Artistin, etwa 15 Jahre älter als Sie. Was für eine Beziehung hatten Sie zu ihr als Kind? Und wie verbinden Sie sich heute mit ihr?
Also mittlerweile wohne ich natürlich nicht mehr zu Hause. Ja. Das heißt, ich sehe meine Schwester ab und zu, wenn ich hier komme. Sie wohnen, meine Eltern, in Elsass und sie ist auch dort zu Hause. Aber früher habe ich sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Und sie ist sehr oft, zum Beispiel, als ich für Wettbewerbe mich vorbereitet habe und manchmal 14 Stunden am Tag geübt habe in einem Raum, sie ist immer neben mir gesessen und hat einfach zugehört. Das war eine sehr nette Begleitung, muss ich sagen. Das hat mich sehr gefällt danach. Eine autistische Person, die eigentlich ihr gut geht, weil es ist wie heute mit meinem Kind merke ich eigentlich, wie alt sie im Kopf ist. Sie ist nicht sehr weit entfernt von einem Kind, 2,5, 3 Jahre alt. Ich merke, die Situationen, die ich mit meinem Kind erlebe, sind eigentlich genauso parallel zu ihrer Welt, zu ihr Leben. Aber ich sage, es war eine sehr schöne Begleitung, weil sie hat sehr viel Liebe, sehr viel Emotion auch beigebracht. Sie hat mitgeteilt das, was ich machte täglich, vielleicht wie keinem anderen, außer mein Cello. Aber es ist auf jeden Fall dann ein bisschen schwierig gewesen, von ihr wegzukommen. Und auch schwierig natürlich zu entscheiden, soll sie in eine Schule, in einem Heim auch gehen täglich. Meine Eltern wollten am Anfang das nicht, weil als Eltern wahrscheinlich fühlt man sich auch sehr verantwortlich für den Rest deines Lebens, dich so um einem Kind zu kümmern. Und das fand ich unglaublich generös. Aber ich fand, es ist auch wichtig, dass eine Person besonders jetzt in ihrem Alter einfach auch ihren Weg findet im Leben und dass man nicht plötzlich allein ist, wenn diese Eltern zum Beispiel irgendwann nicht mehr da sind, oder?
Ihr Vater, Hansi Voigt, war auch technischer Kaufmann, so im weitesten Umfeld etwas Ähnliches, was der Vater von Sol Gabetta war. Wie hat Sie Ihr Vater, Ihr eigener Vater geprägt? Was hatten Sie für eine Beziehung zu ihm?
Also, nur schon den Beruf technischer Kaufmann, ich wusste gar nie, was der eigentlich was macht. Ja, genau. Ja. Aber irgendwie, die haben also geprägt, nur schon in dem Sinne, über diese technische Kaufmannship sind wir in die Schweiz gekommen, weil der war für ein so technisches Produkt, also von Ampex. Das war damals die große Konkurrenz zu Sony, irgendwie gerade im Bereich Fernsehaufzeichnungsgeräte. Mhm. Irgendwie aus der Mottenkiste sind wir in den 70er Jahren überhaupt in die Schweiz gekommen. Ja, und der war halt einfach im Büro. Und ich meine, geprägt hat mich mein Vater schon noch. Also ich hatte einen relativ alten Vater. Ich glaube, der war ungefähr 40, wo ich geboren bin. Und mein Vater, der war noch als junger Mensch im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Ja. Und diese ganze deutsche Geschichte, also das ist etwas, das fasziniert mich bis heute. Ich bin immer noch, also diese ganze, ja, keine Ahnung, die deutsche Schuld, all diese ganzen Fragen, das hat mich sehr geprägt und ist aber auch immer sehr interessant gewesen. Mein Vater hat zum Beispiel nie über den Krieg erzählt.
Wollte ich jetzt gerade fragen, war das ein Thema zu Hause nicht?
Nein, aber er hat so über die Gefangenschaft, wo er dann irgendwie in Frankreich war und so weiter, und er hat sich wirklich hinterfragt, wie konnte er in so eine Situation geraten. Aber der hatte ja eigentlich gar keine Wahl, der war irgendwie 17 oder 16, wo der da irgendwie eingezogen war. Also diese ganze Geschichte, überhaupt so diese deutsche Familiengeschichte, die prägt mich natürlich sehr. Meine, auch aus unserer Familiensicht, wir sind eine Flüchtlingsfamilie, was heute fast absurd bis obszön ist zu behaupten. Aber meine Mutter sagt, wir sind vor dem Russen geflüchtet, die sind ja aus Ostdeutschland gekommen und so weiter. Und das sind so Sachen, wo man merkt, wie viel sich verändert. Also ich würde nie sagen, Flüchtlingsfamilie in Anbetracht des aktuellen Elends, ja, oder so etwas, aber trotzdem sind wir halt, man ist sicher offener irgendwie gewissen internationalen Fragen gegenüber, oder man setzt sich nicht einfach, man sagt einfach nicht, ja, das ist jetzt unseres, und wir müssen schon offener sein und bleiben. Vielleicht nicht mal werden, aber bleiben. Und ich glaube, das ist etwas, was mir mitgegeben wurde.
Deswegen zum Beispiel auch die Initiative einer Flüchtlings-App, die Sie mit initiiert haben?
Ja, das ist so eine Idee. Also ich denke mir halt einfach immer so ganz, ich komme sehr aus den digitalen Möglichkeiten der Vernetzung her, sowohl im Journalismus, aber als auch in anderen Sachen und so weiter. Also, und da fallen mir einfach immer so ein bisschen so Sachen ein. Und eine Sache ist, wo jetzt diese ganzen Flüchtlingsgeschichten waren, da 2015, da hat mich das sehr geärgert, dass die Flüchtlinge immer noch als Masse begriffen werden. Da kommt eine Masse, da braucht man nur noch Schwarz-Weiß-Bilder, dann sind wir wieder bei 1945, die ostdeutschen Flüchtlinge kommen über Königsberg, übers Haft und all diese ganzen Sachen und so weiter. Und das ist einfach nicht mehr so, jeder Flüchtling ist heute ein Individuum. Und diese Individualität artikulieren die zum Beispiel, indem sie ein Handy haben mit einer Nummer und whatever. Und wenn man mal anfängt, wie kann man das vernetzen, nutzen, kommt man so auf Möglichkeiten. Das ist so eine Sache, die ich jetzt irgendwie skizziert habe. Und da bekommen wir auch Geld dafür. Das heißt My Five, das ist eigentlich, dass jeder Flüchtling sich seine fünf Göttis zusammen suchen kann. Ganz salopp nenne ich das Flüchtlingstinder, also, aber es geht vom Flüchtling aus. Und wenn man sich das vorstellt, das ist eigentlich dann eine Speed-Integrations-App. Also wenn die Leute Kontakt hätten zu fünf Leuten, die hier schon verankert sind und sie mitnehmen, dann ist das vom Emotionalen her für den Einzelnen, vielleicht im Einheimischen, nicht so eine riesige Geschichte. Dann traue ich mir das auch wieder zu, dann lasse ich mich ein auf ein Gespräch oder einen Kontakt mit Flüchtenden, weil ich bin ja nur einer von fünf oder sechs oder sieben, dann ist die emotionale Last nicht so hoch. Und der Flüchtling, der kann schön auswählen, wer ihm am meisten nützt. Ja? Und wenn das dann irgendwie der Fall ist, dann kommen wir irgendwie weiter. Wir sparen Geld im Sozialhilfebereich und. Und wir lösen das Altersproblem etc. Solche Sachen fallen mir ein und das mache ich dann.
Sie sagen für sich, Sie hätten das Gründergehen in sich, aber Sie benutzen ein anderes Wort dafür, ein anderes Wort. Gründerfüdli, haben Sie von sich selbst gesagt, dass Sie sein.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht genau. Mir fallen einfach so Sachen ein und dann habe ich oft das Glück, dass ich die auch umsetzen kann oder darf. Diese Flüchtlings-App-Geschichte, die ist jetzt tatsächlich, da habe ich jetzt Geld gefunden von einer Stiftung, die möchte das irgendwie machen und da fangen wir jetzt heute an, da laufen Versuche. Aber auch irgendwie eben von Musiklabel bis aber auch irgendwie in diesem ganzen im bestehenden Medienbereich sind mir einfach ein paar Sachen irgendwie eingefallen und ich glaube, ich konnte da früh so diese digitalen Möglichkeiten auch so ein bisschen antizipieren. Und ja, ich gründe gern und es wird nicht immer was draus, aber ab und zu wird was draus.
Wie kommen Sie damit zurecht, wenn mal was in die Hose geht?
Ja, das ist nun mal so. Ich meine, da warten ja alle drauf, dass was, also man hat ja nicht nur irgendwie Freunde, man hat auch Neider. Manche warten drauf, dass was schief geht. Mit dem muss man irgendwie leben. Also man kann auch nicht immer nur gewinnen. Ich glaube, man muss für sich einfach immer schauen, dass man seine Linie behält, dass man vor allem vor sich treu ist. Wenn man gefeiert wird, einerseits muss man sich selbst bleiben. Ich glaube, das ist irgendwie sehr wichtig. Und auch wenn etwas schief geht und was bei mir so ein bisschen die Sache ist, ich kann eigentlich selber gar nicht so viel. Ich kann viele Sachen anstoßen und ich kann Teams bilden. Und oft wird das dann irgendwie, man personifiziert das stark mit mir, weil ich vielleicht am Anfang mache. Aber das wird ja eigentlich immer sehr stark getragen von vielen, vielen Leuten. Und ich hatte wirklich das Glück, jetzt gerade im Medienbereich, wo es ja eigentlich nur den Berg runter gibt und sie nennen mich Medienunternehmen, das ist okay, aber Journalismus ist eigentlich gar kein Geschäft mehr. Und trotzdem hatte ich irgendwie das Glück in den letzten 10 oder 15 Jahren, ich würde mal sagen, 150, 160 Arbeitsplätze zu schaffen, die es heute noch gibt. Ja? Aber die sind eigentlich alle fast außerhalb der bestehenden Mediengeschichten irgendwie entstanden. Aber das ist das Verdienst der Leute, die von Anfang an das mitgetragen haben. Und ich habe das irgendwie angefangen und das läuft und da bin ich sehr stolz drauf. Aber der Verdienst gebührt auch sehr stark den Leuten, die das am Schluss jeden Tag weitermachen und vorwärts treiben. Aber es lohnt sich einfach, neue Sachen zu machen und zu denken.
Ich habe vorhin, Solgabetta, bei Ihnen noch eine Anschlussfrage verpasst, die ich Ihnen jetzt stellen wollte. Sie haben ganz kurz erwähnt im Gespräch über Ihre autistische Schwester, dass sie manchmal als Jugendliche 12, 13, 14 Stunden am Tag geübt haben. Das ist eine unvorstellbare Zeitmenge an einem 24-Stunden-Tag. Hatten Sie überhaupt noch Zeit für andere Dinge in dieser Zeit damals?
Ja, erstaunlicherweise habe ich täglich 2 Stunden Sport noch gemacht, noch Museen besucht und ich weiß nicht, wann ich geschlafen habe, aber irgendwie habe ich das doch nicht gebraucht. Also ich wurde so fast wie ein Sportler durch diese Energie gebracht, in diesen Rhythmus. Denn je mehr ich gemacht habe, desto extremer wurde ich. Und je extremer wurde ich, desto mehr wollte ich davon. Also es war fast wie eine Droge. Aber es hat mich gar nicht schlecht getan, sondern ich glaube, ich wollte meine Limiten kennenlernen. Mhm. Ich wollte wissen, bis wohin kann ich gehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig eigentlich, mindestens für mich als Interpretin zu wissen, wo sind meine fragilen Seiten und wo sind meine stärksten. Aber die kann man nur kennen, wenn man an den Grenzen geht. Und diese Grenzen habe ich natürlich experimentiert damals mit 16, 17, so mit Wettbewerben, wie vorbereite ich mich dafür. Es war sehr viel Programm, es war wirklich wie ein Sport. Ich musste viel Sport machen, um überhaupt physisch das ertragen zu können. 14 Stunden zu sitzen, es ist gar nicht so einfach. Deswegen, irgendwie alles musste eine Balance finden. Dann musste ich auch natürlich ein bisschen rausgehen und laufen, damit ich ein bisschen frische Luft bekomme. Aber ich habe das sehr genossen, einfach diese Zeit. Natürlich kann man nicht ein Jahr lang so leben. Ja, das wäre auch sehr ungesund gewesen und ich war auch manchmal an eine Grenze gekommen, wo ich merke, so weiter kann es eigentlich nicht gehen. Ich hatte fast kein Leben mehr. Aber damit habe ich auch etwas gelernt und vielleicht mein ganzes Leben für die Zukunft, ich wusste es damals nicht, aber mein Kopf organisiert. Das heißt, ich wusste ganz genau, dass ohne Struktur gibt es eigentlich keine Freiheit. So finde ich, dass es heutzutage ist für mich. Der Rest ist einfach eine chaotische Situation, aber prinzipiell die Struktur behält dich einfach, damit diese Freiheit einen Raum bekommt.
Das ist ein großer Satz. Ohne Struktur keine Freiheit. Hansi Vogt hat mitgeschrieben. Ich wollte Ihnen noch die Frage stellen zum Kompromissen. Inwiefern machen Sie oder sind Sie bereit zu kompromissen? Weil ich kann mir vorstellen, gerade auf Ihrem Level, gibt es da überhaupt Raum für Kompromisse, wenn man sich in dieser absoluten Spitze der Klassik bewegt?
Ich denke, das hat mit Generosität zu tun, auch diese Kompromisse umzugehen. Es fängt dann mit, wenn man zusammen lebt, welche sind deine Freunde? Und damit geht es weiter auf die Bühne und auf die Szene. Andererseits, natürlich haben Sie recht, wenn man auf dieser Spitze ist, irgendwie muss man erstmal ankommen. Das heißt, ohne eine starke Persönlichkeit und eine klare Vorstellung, in welche Richtung man geht und sich treu bleiben, das ist wirklich ein wichtiges Wort, finde ich, weil man verliert sich sehr schnell. Heutzutage zum Beispiel, wenn ich sehe, die jüngere Generation, die eine Karriere anfängt oder gerade zum Beispiel von der Musikhochschulen oder Universitäten rauskommen, sie machen das Journalismus, das sozusagen PR von damals, die wir jemanden engagiert haben in meiner Zeit, damit diese Arbeit für uns gemacht wird, sie machen es selber mit Instagram, mit Facebook und so weiter. Ich werde sehr oft natürlich von Plattenfirmen und so weiter gefragt, warum ich das nicht selber mich bewerbe, im Grunde genommen. Also ich mache meine eigene Werbung. Ich kann damit eigentlich gar nicht umgehen. Ich finde das so absurd. Aber wahrscheinlich die Zeiten haben sich geändert. Ich habe nie meine eigene Werbung gemacht. Ich finde das eigentlich, das ist nicht meinem Job. Ich kann das gar nicht tun. Heutzutage, ich glaube, dass die Jungen müssen ein bisschen von alles können. Aber auch das bringt negativen Sachen, finde ich, diese ganze Werbung, die man selbst für sich macht. Dass im Grunde genommen, man präsentiert sich so, wie man sich verkaufen will, aber man hat auch sehr wenig Zeit für eine eigene Reflexion, wenn man ständig in den Medien ist. Weil das braucht auch Zeit und die 24 Stunden hat jeder Mensch, genau Sie wie ich oder anderen, ja, mehr haben wir ja nicht. Das heißt, wie teilen wir diese Prozent am Tag, um sich zu fokussieren an das, was einer wirklich wichtig ist? Und für mich war das einfach jetzt irgendwie ganz eine wichtige Frage, wie will ich weiterkommen? Und ich will einfach jetzt eher gegen Ihnen und die Zeit gewinnen, um zu sehen, was mache ich jetzt in den nächsten, wenn ich weiter so leben kann mit dem Cello, kann man vielleicht bis 80 Jahre alt spielen, wenn man gesund ist. Wie will ich überhaupt noch überleben in dieser Branche? Ich habe jetzt tatsächlich 30 Jahre fast auf der Bühne erlebt, aber vielleicht kommen noch andere 40 und das braucht eine bestimmte Intelligenz, um zu sehen, wie kann ich noch aktuell bleiben, aber auch ohne meine Linie zu verlieren.
Stichwort Kompromisse, Hansi Vogt. Wann gehen Sie Kompromisse ein? Sind Sie kompromissbereit, wenn Sie ein Projekt haben, wo Sie ein klares Ziel haben, was Sie wirklich ein Ideal, das Sie vielleicht verfolgen?
Ja, also ich glaube, ich gehe die ganze Zeit Kompromisse ein, aber ich gehe bei einem Und das lustigerweise zu sagen, ein klares Ziel. Also mir ist wirklich das Ziel wichtig, auf das einige ich mich mit den Leuten, sind wir uns einig. Und die Wege zu dem Ziel, das ändert sich, die ganze Technologiegeschichte ändert sich alles und so weiter. Aber das, wenn wir am Ziel halten, wir fest und auf dem Weg dorthin, das ist für mich alles eigentlich nur noch prozesshaftes Denken, Dynamiken, die sich ändern, die man vielleicht umlenken muss, nicht so gedacht wie geplant und das ist anders. Das Ziel haben wir immer irgendwie im Auge, aber die Wege ändern sich. Bei den Wegen bin ich absolut kompromissbereit. Aber im Kern der Sache überhaupt nicht. Mhm. Das ist irgendwie so, und das ist wirklich so, dass es vielleicht von außen manchmal schwierig anzuschauen oder fast nachzuvollziehen. Da gibt es auch sehr viele dialogische Geschichten. Bei dem Projekt Baju, irgendwie das in Basel, was ich jetzt mache, wir haben am Anfang ganz viele sogenannte DNA-Workshops gemacht mit den Leuten, weil ich wollte wissen, ob wir alle vom gleichen Kern reden und so weiter. Und jetzt haben wir irgendwelche Aktionen über Facebook, eben so Vernetzungsgeschichten, Gerngeschehen und so weiter. Das war alles überhaupt nicht geplant. Das sind eigentlich alles Kompromisse, aber das sind auch alles Möglichkeiten, die man halt einfach nutzen kann und sollte. Und ich glaube, die DNA, da könnten wir jetzt uns hinsetzen, da würden alle noch das Gleiche sagen wie vor einem Dreivierteljahr, obwohl wir ganz andere Sachen machen. Also das Ziel ist das Gleiche geblieben.
Ja. Sprechen wir noch kurz über die Liebe. Hansi Voigt.
Komplizierter Teil.
Ja, jetzt. Sie leben seit 15 Jahren mit Ihrer Partnerin zusammen und sind beide noch verheiratet. Ich habe das im Vorgespräch auch Solga Beta kurz erzählt. Sie hat herzlich dazu gelacht. Erzählen Sie uns, wie kommt es?
Ja, ich meine, es gab ja mal grundsätzlich einen Grund, dass wir alle geheiratet haben. Da sind ja keine bösen Menschen geworden und wir haben das, glaube ich, hinbekommen, dass wir nicht zu bösen Menschen werden mussten oder so. Also wir haben uns einfach anders irgendwie verliebt irgendwann mal. Aber ich schätze, meine Frau, mit der ich immer noch verheiratet bin, die aus England, Newcastle, kommt, aber auch in der Schweiz lebt, wirklich absolut sehr. Und meine Partnerin ist ebenfalls verheiratet geblieben, hatte die Kinder, sie haben die zusammen und irgendwie sind wir einfach so ein Patchwork-Konstrukt, dass einfach, wir haben alle einander genug Platz gelassen und die Kinder waren einfach immer sehr im Vordergrund. Also über sie haben wir dann die Kompromisse allenfalls für uns gemacht, aber vor allem haben wir auch einander sehr viel Platz gelassen und ich glaube, heute sind eigentlich alle ganz glücklich und jetzt gibt es noch so ein paar formelle Sachen, man kann das ja jetzt irgendwie auch ändern, aber es stimmt ja eigentlich für alle und so weiter. Also ich rate allen in Trennungsbereichen zu absolut maßloser Großzügigkeit. Also wenn ich den Leuten ein Rezept fürs Leben mitgebe, wie ohne Struktur gibt es keine Freiheit, dann rate ich in Beziehungsfragen zu maßloser Großzügigkeit.
Sie sind seit 3 Jahren Mutter. Am 31. Mai wurde Ihr kleiner Sohn gerade 3-jährig. Wie hat das Muttersein Ihr Leben verändert?
Ich wusste es auch nicht vorher. Also ich habe irgendwann einfach gesagt, entweder jetzt oder dann nicht, weil ich war auch nicht mehr so jung. Und interessanterweise hat es eigentlich gar nicht rein technisch mein Leben geändert. Ich habe wahrscheinlich am Jahr des Geburts meines Kindes am meisten gespielt. Das könnte man sich fast nicht vorstellen. Mein Kalender war schon da. Das Problem unserem Kalender ist einfach, dass wir planen immer 2 oder 3 Jahre im Voraus, oder? Und natürlich auch, wenn man ein Kind planen will, funktioniert es gar nicht. Gerade Corona-Zeit ist eine gute Zeit, um ein Kind zu haben, aber leider, es kam zu plötzlich. Und im Grunde genommen, ich bin mit dem Kind überall gereist. Also seit jetzt 2,5 Jahren, wir sind hin und her gereist mit Kind, manchmal auch mit Mann und auch mit Nanny. Ich habe ständig auch eine Nanny dabei. Und es funktioniert. Es ist einfach die Schwierigkeit, ich finde, es ist einfach, dass plötzlich die Wichtigkeit, die ein Kind in mein Leben genommen hat und auch natürlich, als Mutter hat man diesen Schmerz, soll man jetzt Konzerte spielen oder will man eigentlich zu Hause bleiben? Aber eigentlich, wenn ich auch nicht glücklich bin und bin ich glücklich, wenn ich auf einer Bühne bin, dann er merkt das auch. Er sagt mir selber, er hat jetzt eine Ukulele gewollt, habe ich eine Ukulele gekauft und dann spielt er am Abend auf seinem Bett und sagt mir, Mama, wann gehen wir auf Tournee? Ich will auch auf Tournee gehen und spielt seine Ukulele. Ja. So, ich glaube, es war für ihn eigentlich eine ganz interessante Zeit und Leben bis jetzt so am Reisen.
Ist persönlich auf SRF 1, wir haben es gehabt, über Musik, Medien, Reise, die Liebe jetzt gerade am Schluss. Wie geht es weiter mit Ihnen? Stichwort Corona. Wann stehen Sie zum nächsten Mal auf einer Bühne? Wissen Sie das überhaupt?
Wir planen jetzt wahrscheinlich ab September, Ende September oder so in der Richtung ungefähr. Aber schauen wir mal, ob das überhaupt so vorkommt. Als das Ganze angefangen hat, so ungefähr um den 10. März oder 13. März. Es wurde einfach nicht klar, ob wir vielleicht 1,5 Jahre nicht spielen. In vielen Häusern und auch kulturellen Zeitungen wurde gesagt, wahrscheinlich bis Oktober 21 werden wir gar nicht mehr auf Bühnen kommen können. Es hat sich aber sehr drastisch, also positiv jetzt sozusagen, geändert in ganz schnellen also Momenten jetzt gerade, also wirklich, ich habe Konzerte bekommen jetzt, die gefilmt werden. Langsam kann man auch einige Leute ins Publikum haben. Das habe ich damit gar nicht gerechnet. Also ich spiele jetzt 4, 5 Konzerte, die meistens gefilmt werden, entweder von Schweizer Fernsehen oder Arte oder Medici und so weiter. Und hoffen wir, dass es bald wieder kommt. Ich meine, im Moment ist es tatsächlich unsere Branche ein bisschen tot. Aber es war für mich persönlich gar keine schlechte Zeit. Ich habe so viel Zeit gehabt, um wieder wirklich das Gefühl zum Instrument zu haben. Es klingt sehr paradoxal, weil ich eigentlich täglich am Reisen bin mit einem Cello. Doch trotzdem, die Momente von der Szene und wenn man auf einer Bühne ist, sind so gezielte Momente und man muss immer so auf 200 sein, dass eigentlich ich muss nur wissen, wie schaffe ich heute Abend, auch wenn ich zum Beispiel von einem Jetlag komme, von, weiß es nicht, von Los Angeles, und muss ich trotzdem auf einer Bühne in 2 Stunden stehen und spielen. Und diese Momente hatte ich natürlich gar nicht mehr und ich konnte wirklich einfach mit dem Instrument auch sitzen, neue Sachen lernen, viel kreativer im Kopf werden. Plötzlich hatte ich viel mehr Raum dafür. Und es ist schon interessant, dass je mehr man macht, desto eigentlich nicht immer unbedingt nur kreativer wird. Vielleicht für einige Menschen schon. Vielleicht das ist wie eine Roulette, oder? Aber für andere Menschen, vielleicht bei mir, ist es das Gegenteil. Wenn ich mehr Platz habe, desto kreativer werde ich in meinem Kopf.
Was nehmen Sie mit zum Schluss, Hansi Vogt, aus dieser Corona-Zeit, dieser vergangenen 3 Monate plus minus?
Also ich tue mich persönlich wahnsinnig schwer, wieder in eine fixe Office-Situation überhaupt zu geraten. Also ich finde diesen ganzen Lockdown in verschiedenen Bereichen sehr, 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 sehr gut. Ich bin froh, wenn es nicht mehr eine Sitzung gibt. Ein bisschen Anreise tut schon auch gut, weil ich hatte manchmal irgendwie 2-stündige Konferenzen zu einem Thema und dann irgendwie, wups, ging es einfach weg und dann Verwaltungsrat in einer ganz anderen Thematik und so weiter. Also da merkt man, da kommt der Kopf dann wirklich fast nicht so schnell mit und so. Die Tage waren wahnsinnig dicht. Wenn das ein bisschen aufbricht, finde ich das gut. Wenn man nicht die ganze Zeit von einer Sitzung zur nächsten wirklich reisen oder physisch sich bewegen muss, dann finde ich das eigentlich auch gut, weil ich glaube, es haben sehr viele Leute gemerkt, dass man im Kopf auch wirklich bei der Sache sein kann, wenn man ein bisschen physisch voneinander wegsitzt. Ich habe auch zum Beispiel gemerkt, also gerade in der Geschichte mit so Homeoffice und wir haben bei Basho plötzlich eine Möglichkeit gehabt, eine Frau zur Co-Chefredaktion diese verantwortungsvolle Rolle der Co-Chefredaktorin übernimmt. Andrea Fopp, weil sie hat auch ein Kind und diese ganze Homeoffice-Geschichte hat das eigentlich erst ermöglicht. Mhm. Also ich glaube, da ist auch ein sehr großes Potenzial und so weiter und ich hoffe, dass man das wirklich weiter nutzt und dass man ein bisschen aufbricht, dass man irgendwie schaut, was ist denn eigentlich die beste Möglichkeit und nicht einfach irgendwie diese Arbeitszeitkontrolle mit Präsenz und es geht um Output, Kreativität und so weiter und da kann man sich auch mal ein bisschen locker machen, auch nach Corona hinaus. Also das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass es neue Arbeitsformen gibt.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen, insbesondere. Das war's schon. Das ist persönlich gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören Ihnen allen. Ein ganz schönes Sonntag. Habt euch Sorge und bleibt gesund.
Das Persönliche, das ihr gehört habt, mit dem Christian Zeugin und mit dem Gast Sol Gabetta, sie ist Cellistin, und mit dem Hansi Vogt, er ist Medienunternehmer, Chefredakteur von Basur. Gelaufen ist im Radiostudio Basel, Technik Raphael Wezender. Und noch als Vorschau auf die Sendung vom 21. Juni 2020. Dort ist Sonja Hasler am Moderieren und als Gäste eingeladen hat sie Daniel Koch, bekannt als Mr. Corona, Krisenmanager, jetzt pensioniert, und Christian Stucki, Schwingerkönig von Zug und Lastwagenfahrer. Stattfinden tut das persönlich im Radiostudio zu Bern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.